Und jetzt starten wir auch durch. Und wir sind ja im Moment in ganz heißen Phase. Und ich möchte starten mit einer Aussage. Wir haben ja letztes Mal schon, Jürgen hat es super schon eingeführt, diese schwierige Stelle. Aber wir machen heute mal weiter. Das ist ein ganz super Zitat von einem Freund eigentlich, ein Pastorenfreund in Amerika, der hat mal Folgendes gesagt: Ein Schlüssel für gute Theologie ist die Häufigkeit eines Themas in der Bibel. Im Gegensatz zu der Erlösung Jesu am Kreuz oder der Wichtigkeit der Liebe ist das hier die einzige Stelle in der Schrift, wo es um das Thema Kopfbedeckung und so weiter geht. Und genau die Aufmerksamkeit sollte das Thema auch haben. Amen? Gut. Also, gehen wir mal zum nächsten Text. Nein, Es ist Wort Gottes und deswegen behandeln wir das auch als Wort Gottes. Und ich hoffe, ihr seid da begeistert, dass wir uns nicht scheuen, solche Themen auch anzusprechen und nicht einfach einen großen Bogen darum zu machen und immer von der, was weiß ich, von Fischfang des Petrus zu predigen, sondern wirklich auch solche Themen mit anzusprechen. Und wir lesen den Text aus 1. Korinther 11 und zwar da, wo Jürgen letztes Mal stehen geblieben ist. Ach, ich lese ihn hier vor. Da heißt es, ab Vers 7, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Also einfach jetzt mal die Luft anhalten, das kommt jetzt gleich alles in Erklärung. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau auch eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist doch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, ist es eine Ehre für sie? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. So, und Jürgen hat letztes Mal schon sehr gut dieses Thema angesprochen, wo es um die Kopfbedeckungen geht, was das auch kulturell für eine Bedeutung hatte. Und wenn ihr nicht da wart, hört euch das Teaching an, ganz wichtig. Und dann habt ihr die Information, hoch, das brauche ich heute nicht mehr anzusprechen. Ja, aber was ich ansprechen werde dazu ist, jetzt gibt es den einen oder anderen hier, der sagt, ja Moment mal, ihr sagt doch, die Bibel ist Gottes Wort und jetzt kommt er, habt ihr so einen schwierigen Text und jetzt sagt er, das muss man kulturell verstehen. Also das geht gar nicht. Entweder ist die Bibel Gottes Wort oder es ist es nicht. Okay, machen wir die Probe aufs Exempel. Jetzt legen wir diesen Text mal aus, genauso wie er da steht, für unsere Zeit. Und da haben wir auch das, die letzten Verse des Kopftuches dann auch schon behandelt. Es heißt hier nämlich im Vers 13, urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott durch Paulus uns auffordert, urteilt bei euch selbst. Das ist heißer, oder? Das ist ein heißer. Er sagt, beurteilt bei euch selbst. Wusste Gott nicht, dass wir heute anders denken wie die damals? Ich glaube ja. So, und jetzt machen wir das mal. Jetzt urteilt bei euch selbst. Was meint ihr? Ist es unanständig, wenn eine Frau ohne Kopftuch betet in der Gemeinde? Was meint ihr? Was würdet ihr sagen? Ich höre nichts. Gut. Sehe ich genauso. Versteht ihr? Jetzt, wir legen diese Stelle jetzt mal wirklich für unsere Zeit aus. Also beurteilen wir bei euch selbst. Wie gesagt, die einzige Stelle. Weiter heißt es im Vers 14, und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Und wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Damals war das tatsächlich so. Jürgen hat es letzte Woche angesprochen. Sehr klar, stichhaltig, und wir verstehen, warum es eine Schande war. Und tatsächlich, statistisch ist das erwiesen, glaube ich, dass Frauen in der Regel längeres und aufwendigeres und anmutigeres Haar haben. Ja, die Männer, die gehen halt mal da unten zum Türken, lassen sich für 8,50 Euro mal die Haare kurz schneiden. Ja, aber bei Frauen ist das halt ein Ding. Ja, das ist wichtiger. Also Friseure verdienen bei Frauen in der Regel mehr Geld. Und das ist, lehrt uns die Natur. Aber es ist für uns keine Schande. Ich habe euch mal ein lebendes Beispiel mitgebracht. Ja, Die Charismatiker unter uns wissen, wer das ist, Todd White. Ob das jetzt schön ist, eine andere Frage. Ist eine ziemlich staubige Angelegenheit, denke ich mal, die Haare zu waschen, ja. Aber der Hammervers ist der 16. Vers. Da heißt es nämlich: Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Amen. Und das ist unser Fazit dazu. Wir streiten nicht über das Thema Kopftuch. Ey, über das Thema sind Gemeinden kaputt gegangen. Es ist so. Und es geht hier bei dieser ganzen Thematik aber nicht, und das hat Jürgen schon angesprochen, es geht nicht um Äußeres, es geht um Inneres. Es geht um innere Haltung und es geht um Schöpfungsordnung. Und Schöpfungsordnung schauen wir uns jetzt mal in den Versen nochmal kurz an, die hier stehen. Beginnen wir bei Adam und Eva. Keine Angst, es geht nicht ganz so lang. Aber es heißt im 1. Mose, Kapitel 21, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Wir glauben tatsächlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und wer war der erste Mensch? Adam, ja, ein Mann. Er war sozusagen der Prototyp. Gott hätte es dabei belassen können, aber es heißt weiter dann im 1. Mose Kapitel 2, Vers 18, Gott sieht den Mann und sagt das erste Mal, es ist nicht gut. Das heißt ja weiter, dass der Mann alleine sei. Ja, okay, er braucht Hilfe. Er kommt nicht zurecht. Versteht ihr? Und deswegen werde ich eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das ist jetzt nicht Wertigkeit. Also Gott sieht, das ist noch nicht so das Vollkommene. Es ist in seinem Bild, aber es fehlt noch ein Teilaspekt für den perfekten Menschen sozusagen. Es braucht diese Seite, die männliche Seite, und es braucht noch eine Ergänzung, damit dieses Ganze, wenn man das mal als Kuchen betrachtet, ist nur ein halber Kuchen, damit dieser Kuchen vollständig ist. Und das ist Gottes Absicht in dem Ganzen. Also lässt er den Mann in ein Koma fallen und schafft die Frau, schafft aus dem Mann die Frau. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, ja, er ließ einen tiefen Schlaf fallen und er nahm sozusagen von der Seite nahm er Fleisch sozusagen, eine Rippe, das ist alles ein bisschen, wie das dargestellt ist, also da kann man sich ein bisschen erklären, wie das gemeint ist. Ja. Und da sind wir hier mitten in unserem Text. Es heißt im Vers 7, denn der Mann freilich soll ich das Haupt nicht verhüllen, das haben wir letzte Woche angesprochen, gehe ich jetzt weiter nicht mehr drauf ein. Und jetzt kommt die Begründung, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Achtung, hier geht es nicht um Wertigkeit. Du denkst, das ist doch ein Hammer, oder? Ich meine, Gott, der Mann ist der Abglanz von Gott und die Frau ist, kriegt mal gerade noch ein bisschen Schatten ab, ja, ist der Abglanz vom Mann. Hat aber keine Bedeutung. Hier ist die Schöpfungsordnung, das ist die Reihenfolge. Also Gott schafft den Mann in seinem Bilde, das als Abglanzspiegelbild, und nun sieht er, das habe ich euch eben erklärt, dass da was fehlt, und er schafft die Frau in der Reihenfolge, er schafft als nächstes die Frau aus dem Adam, also genauso wie der Adam, aber doch anders, ja, damit das Ganze stimmt. Also wie gesagt, nur eine Reihenfolge wird hier angesprochen. Übrigens, Abglanz heißt ja auch Spiegel. Da könnten wir jetzt allein einen Vortrag drüber halten. Wenn du als Ehemann meinst, deine Frau sei nicht liebenswert, dann meinst du, woher das kommt. Sie ist dein Spiegelbild. Ja? Nur mal so am Rande gesagt. Warum ist deine Frau vielleicht ist sie bitter, vielleicht sind Dinge da, aber warum ist sie denn bitter? Vielleicht hängt es mit deinem Lebensstil zusammen. Ja, also, so mal am Rande. Wir werden übrigens nächste Woche, heute geht es hauptsächlich nochmal über dieses Hauptsein, und ich habe gemerkt, ich komme gar nicht durch. Wir werden nächste Woche eine Themenpredigt machen, da geht es einfach nur Mann und Frau nach dem Herzen Gottes. Wie leben wir das in der Gemeinde? Wie lebst du das als Single? Wie lebst du das in der Ehe? Und da werden wir nächste Woche einen Themengottesdienst rausmachen. Gut, und damit abschließend der Vers 9. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das haben wir eben versucht zu erklären. nicht Wertigkeit, sondern Reihenfolge der Schöpfungsordnung. Und weil Gott gesehen hat, der Mann, das ist noch nicht das vollkommene Ding. Ja? Also da fehlt noch was. Mann braucht eine Ergänzung Frau. Und erst Mann und Frau zusammengenommen ist in Gottes Augen wichtig. Also beide sind wichtig. Gut. Nun, natürlich verbindet Gott mit der Reihenfolge auch Verantwortung. Und da sind wir bei dem Thema Hauptsein. Hauptsein heißt, tatsächlich hat Gott Männern eine Verantwortung gegeben. Verantwortung zu tragen. Und was das genau bedeutet, das wollen wir uns dann auch noch im Laufe dieser Thematik anschauen. Bei diesem Thema, das haben wir auch letzte Woche gesehen, der Mann, Vers 3, das Haupt der Frau ist der Mann. Wie gesagt, das kommt dann später nochmal. Ich möchte nur mal kurz darauf eingehen, dass was da an Missbrauch getrieben worden ist, warum diese Thematik bei uns manchmal so aufstößt. Darum geht es heute auch schwerpunktmäßig. Was löst das aus, wenn wir das hören? Wenn wir mal in die Geschichte reinschauen, müssen wir sehen, dass Männer ihre Macht oder Macht ausgeübt haben und ihr Hauptsein missbraucht haben. In vielen Bereichen. Und durch alle Kulturen hindurch und in allen Religionen ist es so, dass meist Frauen unterdrückt werden. Übrigens auch zur Zeit hier bei Paulus in Korinth, bis in die heutige Zeit. Ich habe euch nur mal so ein paar Stichpunkte mitgebracht. Also nehmen wir nur mal die Religion. Abgesehen davon werden Frauen auch in unserer Gesellschaft unterdrückt oder beziehungsweise diskriminiert. Das sieht man zum Beispiel, wenn Frauen nur als Lust- und Sexobjekte abgetan werden. Ich meine, du machst nur, was hast du letzte Woche geguckt, Jürgen? Gut. Germany Next Topmodel. Ich dachte, ich muss es heute auch mal angucken am Donnerstag, aber ich habe es doch nicht gemacht. Das ist in meinen Augen eine Schande. So persönliche Meinung. Aber auch in der Religion, wenn man das mal sieht, schaut mal, im Judentum steht im Talmud, es wäre besser, die Worte des Gesetzes würden verbrannt, als einer Frau anvertraut. Ja? Oder im Gandhi schreibt über Hindu-Ehemänner, sie halten sich für Herren und Meister ihrer Frau, die ihn stets bedienen muss. Im Koran steht zum Beispiel in der 4. Sure, der Mann hat Autorität über die Frau, weil Allah ihn ihr überlegen gemacht hat. Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Was diejenigen angeht, bei denen ihr befürchten müsst, dass sie euch nicht gehorchen würden, tadelt sie, schickt sie in getrennte Betten und verprügelt sie. Ja? Nur mal so zu sagen. Und das ist nicht Gottes Wort und das ist nicht die Bibel. Leider wird die Bibel, und da haben wir diesen Text wird leider missinterpretiert. Ich habe das selbst erlebt in meiner Kindheit, jetzt nicht in meiner eigenen Familie, aber ich war auch in Kreisen gewesen, wo Frauen aufgrund dieses Textes diskriminiert wurden. Ich saß da mal in einer Großfamilie drin und wir saßen da, da waren wir schon irgendwie so, ja, Jugendliche, Teenies, Jugendliche, wir hatten da ein bisschen Interesse gehabt an den Mädels da. Und dann sind wir irgendwie da reingeschlittert und dann sagt der Patriarchat des Hauses, sagte so, die Frauen, die verziehen sich jetzt mal in die Küche und werden da ihrer Aufgabe nachkommen und wir können dann mal über die wichtigen Themen reden. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja? Gut, vielleicht das mal zu dem Punkt, wie Dinge auch missinterpretiert werden. Gottes Idee ist eine ganz andere. Die Bibel nimmt an keiner Stelle den Frauen irgendwie Rechte weg. Du musst mal durch die Bibel durchschauen, da hast du Frauen in der Heilsgeschichte, die Prophetin Hulda oder die Powerfrau Deborah, Abigail, Ruth, Esther, Maria. Maria bekommt gesagt, gepriesen bist du unter den Frauen. Auferstehung, Jesus erscheint zuerst Frauen. Jesus handelt an so vielen Frauen, die diskriminiert wurden, an der Samariterin, an der Ehebrecherin, an den Prostituierten. Er legt ihnen die Schrift aus, er hat Jüngeren in der Nachfolge und so weiter. Ja. Die Bibel macht es genau umgekehrt. Die Bibel, Gott gibt den Frauen die Wertigkeit wieder zurück. Das ist der springende Punkt. Und wenn es heißt, Männer sollen das Haupt sein, da gibt es ja so diese bekannte Stelle, die ich gerne so auch bei Trauungen weitergebe, wo es heißt in Epheser 5, der Mann ist das Haupt der Frau. Und dann heißt es später, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde gelebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben. So sieht Hauptsein aus. Ja? Also, Jesus ist nicht gekommen, um die Gemeinde zu unterdrücken, sondern um für sie zu sterben, sie freizusetzen, sie zu lieben, sie zu schützen und sie zu führen. Und es gibt nichts Schöneres, das haben wir letzte Woche auch gehört, als Jesus zum Haupt zu haben. Und das ist ein bisschen als Bild gemeint. Also da rücken wir die Dinge wieder ein bisschen ins Licht. Und dann haben wir da noch einen Vers. Oh, das ist, Moment, den habe ich gar nicht drauf hier. Wahrscheinlich wollte ich den verdrängen. Vers 10, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Ich sage es euch, da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Da gibt es tausend Auslegungen zu. Ich persönlich glaube, das bedeutet Folgendes, das ist meine Interpretation. Darum sollen Frauen eine Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. Engel sind ja dafür da, um Menschen zu dienen, um sie zu schützen, um sie zu bewahren. Ich glaube, wenn Männer ihren Job nicht machen, dann leisten Engel Überstunden. So meine Interpretation. Versteht ihr? Wenn Männer ihren Job nicht machen und lassen und schützen nicht ihre Ehefrauen, schützen nicht wirklich auch Menschen, die Schutz brauchen, meinetwegen auch alleinerziehende Mütter, die auch in der Gemeinde sind, wenn die Gemeinde ihren Job da nicht macht und lässt sie einfach im Regen stehen, dann müssen Engel Überstunden machen, dann müssen sie nämlich eingreifen und schützen. Und so interpretiere ich das einfach mal. Ja? Um der Engel willen soll da eine Ordnung da sein. Gut. Wichtiges Fazit bei der ganzen Geschichte ist, dennoch ist im Herrn, Vers 11, weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Also wer nun von wem und durch wen geschaffen wurde, ist schöpfungstechnisch und verantwortungstechnisch relevant, aber nicht von der Wertigkeit her. Auch für uns als Gemeinde. Ich werde euch nächste Woche mal eine Statistik zeigen, dass ihr seht, bei uns sind Männer und Frauen gleichwertig in Leitungsfunktion und so weiter. Es gibt einen letzten Verantwortungsbereich, wo wir den Eindruck haben, doch, da sollen Männer wirklich auch in den Riss treten und Verantwortung übernehmen, auch als Schutzfunktion. Aber generell ist das so, ich hatte vor ein paar Tagen, war ich auf einer Pastorenkonferenz und da hat der Andreas Herrmann gesagt von Frankfurt, als der Heilige Geist auf die erste Gemeinde fiel, fielen keine rosa und hellblauen Feuerflämmchen, sondern einfach die gleichen auf alle. Versteht ihr? Also es gab nicht irgendwo, okay, jetzt kommt auf den Mann die Feuerflammen und jetzt die Frauen, die kriegen auch noch ein bisschen was ab, so ein rosa Wölkchen da, irgendwas. Bei uns, ich war früher mal in der Gemeinde, da wurde, wenn in der Gebetsgemeinschaft eine Frau, sage ich jetzt nicht, in welcher Gemeinde das war, es wird aufgenommen. Auf jeden Fall, wenn eine Frau dann ihr Amen gesagt hat, da haben die Männer zum großen Teil kein Amen darauf gesagt. Also da haben ein paar Leute Amen gepiepst und wenn ein Mann gebetet hatte, dann ging ein mächtiges Amen durch die Reihen. Ja. Das ist doch schlimm. Und das ist alles damit nicht gemeint. So, und wie gesagt, nächste Woche gehen wir mal ganz stark darauf ein, wie wir als Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes leben können. Für heute, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja? Für heute habe ich einen Punkt, der mir ganz, ganz stark am Herzen liegt. Also, ich sage euch mal meine persönliche Meinung. Ich habe den Eindruck, dieser Abschnitt hier ist eine Überforderung für viele Gemeinden. Und ich glaube auch, es ist falsch, diesen Abschnitt einfach so zu lehren und wie die Axt im Walde zu sagen, so steht es geschrieben und fertig. Weil wir leben in einem Dilemma. Und das Dilemma sind wir Männer. Das lässt sich immer leicht über die Gruppe zu reden, der du selbst angehörst. Das Dilemma sind wir Männer. Und das möchte ich euch aufzeigen. Es gibt verschiedene Punkte, wo ich euch Frauen auch zeigen möchte, was es uns schwer macht, unsere Rolle einzunehmen. Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen spreche ich in erster Linie Männer an, aber natürlich auch Frauen. Auch wenn ihr vielleicht nur Amen dazu sagen müsst. Ja. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig für euch, um uns Männer vielleicht ein bisschen besser verstehen. Ich werde zwei Dinge ansprechen. Zwei Dinge, die es uns oftmals unfähig machen, Mann zu sein. Man könnte viel mehr aufzählen, aber ein Punkt, der lautet, Unfähigkeit, unser Hauptsein auszuführen aufgrund unserer Erziehung. Statistisch gesehen, das wisst ihr alle, werden wir Männer von klein auf meistens von Frauen erzogen. Ja, das sind die Mütter, weil Väter vielleicht ihren Job da nicht so wahrnehmen, das ändert sich. Ja, das geht dann in die Krabbelgruppe, in die Kinderstunde. Deswegen, hey, appellieren wir, dass da mehr Männer auch noch in unsere Kinderarbeit mitarbeiten. Ich weiß nicht, wie viel statistisch gesehen, wie viel Prozent wir Frauen und Männer haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Bis in die Schulen und so weiter. Und das hat ein Stück weit auch ein Dilemma, bringt das mit sich. Frauen haben, Frauen sind anders wie Männer. Und das ist gut so. Als ich früher, ich hatte ADS. Wisst ihr, was das ist? Natürlich wisst ihr das. Hat ja heute fast jeder statistisch, ja, irgendwo von den Kindern. Aber früher, das wurde nie nachgewiesen. Ich habe irgendwann, war mir mal im Vortrag und wir guckten uns beide an. Sag ich, das bin ich ja. Der erzählt die ganze Zeit da von mir, was ich früher in der Kindheit gemacht habe. Aber wisst ihr was? Früher fiel das nicht auf. Es war eine andere Zeit. Ich war nicht unnormal, ich war nicht krank, sondern es wurde auch nicht irgendwo gebremst. Ja? Es war auch nicht schlimm, wenn du dich in der Pause mal gekloppt hast. Der Lehrer hat sich dann so, vielleicht sogar noch mitgekloppt da auf dich. Und hat so, ja? Heute ist das ein bisschen schwieriger. Sarah und ich haben uns darüber unterhalten und sie hat mir Folgendes gesagt, was sie im Rahmen ihrer Seelsorgeausbildung erkannt hat. Und das habe ich hier mal so aufgeschrieben. So die unterschiedlichen Rollen. Die Mutter sollte ein Kind emotional satt machen. Das heißt, sie zeigt sich mehr in einer tröstenden, schützenden, geborgenheitgebenden Annahme. Ja? Also es ist ganz, ganz wichtig fürs Kind, dass es das bekommt. Aber, pass mal auf, es gibt Unterschiede. Der Vater sollte das Kind emotional stark machen. Das heißt, er zeigt sich in ermutigender, mutmachender Form der Annahme. Also nach dem Motto, du schaffst das, du kannst das, ich glaube an dich, versuch's nochmal. Fehler zu machen ist nicht schlimm. Und das Thema Risiko, das ist natürlich auch noch da wichtig. Zutrauen für Tatendrang. Und manchmal ist das so, dass das Mütter so ihre bewahrende Hand darüber, wenn der jetzt mit dem Kleinen da draus geht, was ist, wenn da was passiert und so weiter, dann passiert halt eben was. Da gibt es halt mal einen blauen Fleck und so weiter. Ja? Das gehört mit dazu. Wenn Frauen von ihren Männern erwarten, ihr Kind immer nur emotional abzusättigen, erlauben sie dem Kind nie die Möglichkeit, von Vater stark gemacht zu werden, sich zum Hauptsein zu entwickeln. Versteht ihr? Wenn das nur immer dieser eine Weg ist, und das ist, bitte liebe Frauen, ich spreche da besonders auch zu euch Ehefrauen, lasst uns Männer auch Männer sein. Wenn wir nur, wenn wir euch Frauen verstehen, ist gut, ich finde das wichtig, aber wir werden euch Frauen nie ganz verstehen. Das ist so, ja. Und wenn ihr von uns erwartet, dass wir zu Frauenverstehern werden, und Männer werden oftmals auch in der Ehe so feminin gepusht, und dass sie alles so machen müssen, wie die Frau, wie sie meint, wie Kinder erzogen werden müssen. Und das wird zum Dilemma für die Kinder, für die Jungs. Das ist übrigens auch für die Mädels wichtig. Ja? Der Vater ist für das kleine Mädchen, für die kleine Tochter, der erste Mann in ihrem Leben, den sie liebt und von dem sie geliebt wird, in dessen Nähe sie Schutz erfährt. Wie Vater sie anschaut, wertschätzend, wohlwollend oder ablehnend, beeinflusst ihr Selbstwertgefühl als werdende Frau. Natürlich, wir machen alle Fehler. Wir haben so viele Fehler in unserer Erziehung gemacht. Das machen wir alle. Kannst unsere Jungs fragen, die können es bestätigen. Das ist normal. Aber einfach so dieses Augenmerk mal zu haben. Wir wollen unsere Verantwortung wahrnehmen. Und das ist so ein Dilemma. Wir werden nicht zum Hauptsein geführt. Wir dürfen ja gar kein Haupt mehr. Der Feminismus, der vielleicht an manchen Stellen wirkliche Fehlstellungen aufgedeckt hat, ja, hat so viel kaputt gemacht, macht so viel kaputt. Wir können als Männer ja überhaupt nichts mehr sagen. Es gibt so viele Männerwitze. Es gibt aber fast keine Frauenwitze. Ja, doch. Aber meistens hängt das dann mit der Haarfarbe zusammen. Aber das, ja, gut. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Das ist ein Fass ohne Boden. Wir können da jetzt ganz, ganz lang drüber reden, aber einfach, das soll einen Impuls geben, auch für euch Frauen zu verstehen, was unser Dilemma ist, warum wir das gar nicht gelernt haben, Haupt zu sein. Ja? Und wir wollen es lernen. Helft uns dazu. Und gleichzeitig auch soll die Gemeinde ein Ort sein, wo wir Männer auch wieder zurück in ihre Berufung hineinführen. Und der zweite Punkt, das ist ein bisschen noch ein heiklerer Punkt. Du sagst vielleicht, heikler geht ja eigentlich gar nicht mehr. Unfähig aufgrund der eisernen Maske. Das kam mir plötzlich. Wer hat von euch mal den Film gesehen, der Mann mit der eisernen Maske? Wenn ich jetzt sage, Leonardo DiCaprio, dann gehen jetzt alle Frauenhände hoch. Der Mann oder in der eisernen Maske, ja, ich habe hier sogar noch ein Bildchen mitgebracht. Oh, wow. Ja, da hat es hier die Maske ein bisschen. Ein faszinierender Film. Und während ich diese Predigt dann vorbereiten war, kam mir das. Die Maske ist ja eine weitere Kopfbedeckung. Also dieser Typ, der wurde bestraft und bekam eine eiserne Maske auf und die wurde mit dem Schloss zugemacht und so musste er im Kerker verweilen. Bis Leute kamen und die drei Musketiere waren dabei, oder? Meine ich fast. Die kamen, haben ihn befreit, oder? Gut. Und haben ihn befreit und rausgenommen, ja, dass er in seine Identität hineingekommen ist. Und übrigens, das mal vorwegzunehmen, diese Maske, er musste sie nachher wieder anlegen, weil das ist ein fortlaufendes Ding. Eiserne Maske. Wir haben gelesen im Vers 4, jeder Mann, der betet oder weissagt und hat dabei etwas auf seinem Haupt, entehrt sein Haupt. Und ich sehe das prophetisch, ich sehe das übertragen darauf, dass wir manchmal als Männer eine eiserne Maske aufhaben. Etwas, was wir auf dem Kopf haben, um uns herum haben und uns nicht in die Lage versetzt, Männer zu sein, freigesetzt zu sein, Haupt zu sein, Verantwortung zu nehmen. Ständig gedeckelt sind, ständig Druck auf uns haben. Und ich möchte da ein Thema besonders rausnehmen. Ein Thema, und das ist das Thema der Pornografie. Neueste Umfrage hat ergeben, also eine amerikanische Umfrage, man kann sie auf die Amis schieben, ja. Bei uns ist es ja viel anders. Laut einer Umfrage geht man davon aus, dass zumindest in den USA 68% aller, Achtung, christlichen Männer regelmäßig Pornos konsumieren. 68%. Deutschland mag vielleicht ein bisschen besser dastehen. Meistens Deutschland kommt dann immer irgendwie ein bisschen nach. Aber ich finde das extrem nett.
Es gab eine Idee vor kurzem, eine Umfrage, da ist bei den Deutschen sogar so Level noch höher. Also die Pornoindustrie verdient am deutschen Markt noch mehr wie in den USA prozentual.
Wow, habt ihr das gehört? Die böse Welt, ne? Also das habe ich jetzt so mal so überspannt gesagt. Ich habe eben gesagt, christliche Männer hängen da auch drin. Das ist ja oft so, man kann das immer alles auf die böse Welt schieben. Was da, Christopher Street, ey, guck mal, die Bösen, was die da machen, ja? Und das sind Dinge hier und Gott sagt, ihr Männer, es ist eine Schande, wenn ihr diese eiserne Maske tragt. Und ihr seid dort und seid innerhalb dem Ding und ihr macht so, als wäre alles in Butter. Und ich möchte euch ein paar Punkte aufzeigen, wie wir diese Maske ablegen können. Und das ist extrem wichtig. Wir sind unfähig und das ist so tragisch. Diese Pornografie, das ist nicht nur ein Kavaliersdelikt, es ist noch nicht mal nur eine Sünde, sondern es raubt uns unser Mannsein. Es macht uns unser Mannsein, nimmt das weg. Wir sind unfähig, Haupt zu sein. Wir werden zu Waschlappen. Und das ist das ganz Schlimme und deswegen setzt das ganz früh an, bei Kindern, bei Teenagern und so weiter, ja, dass möglichst die Entwicklung stoppt, dass nichts mehr weitergeht. Und wir sitzen wie Memmen da und können nichts mehr bewegen. Und das ist deshalb so tragisch. Und ich spreche es ganz bewusst so aus, dass wir einfach nicht sehen, das ist halt eine Sünde. Mir hat mal vor 2 Jahren einer gesagt, und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann abgebremst. Roland, du redest jedes Mal über dieses Pornografie-Ding. Es gibt auch noch andere Sünden, Stolz und was weiß ich alles, Diebstahl. Und ja, das sind alles Sünden und die magen alle, irgendwo mögt das alles gleichwertig sein, ja. Aber diese Pornografie, die greift unsere Seele an, die greift unser Menschsein, unsere Identität an. Und ich glaube auch, dass diese ganze Gender-Debatte, die nicht von Gott kommt, ja, sondern dass auch die ganze Frage nach der Identität, die rapide Vermehrung von homosexueller Neigung in unserer Gesellschaft ganz stark auch mit Pornokonsum zu tun hat, weil wir wissen nicht mehr, ob wir Männlein oder Weiblein sind, weil in der Pornografie ist das ein fließender Übergang, ja, was da an Sex ausgeübt, gezeigt wird durch alle Schichten hindurch. Und hier Alarmsignal Nummer 1. Und das ist, glaube ich, eine Maske, die wir wirklich dem abreißen müssen. Und weil es eine eiserne Maske mit einem Schloss ist, dann möchte ich uns alle ermutigen, dass wir wirklich das angehen. David, der selbst in der Pornografie drin hing, David, der große König David, er hat noch kein Internet, er stieg einfach aufs Dach und beobachtete, wie seine Nachbarin sich da nackig da badete und er hat so Augen gekriegt. Ja. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Das war erst nicht dabei geblieben, er hat sich diese Frau geholt und hat mit ihr Sex gehabt. Und er hat richtig eine tolle Zeit mit ihr gehabt, ja. Und er hat es irgendwie noch nicht mal gecheckt, so hing er da drin, so hing er in dieser eisernen Maske drin. Und wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat ihren Mann töten lassen. Das ist eines der tragischsten und schlimmsten Dinge in der Bibel. Und ich finde es so super, dass es in der Bibel steht, weil das zeigt, für uns alle gibt es Hoffnung. Gott hat David nicht abgestoßen und hat gesagt, David, du Schwein, ich bin fertig mit dir, sondern er hat gesagt, David, du bist weiterhin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David kam zur Besinnung und schreibt den Psalm 51, das ist der Hammer-Psalm, und er fängt an und sagt, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen, nach deiner Größe, deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Das ist der Punkt. Nicht gegen irgendein gesellschaftliches Bild, gegen dich, Gott. Siehe, du hast Lust an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Und da müssen wir erstmal, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir einfach innerlich die Lüge ablegen und irgendwie das gutheißen oder irgendwie sagen, na, ist ja doch nicht so schlimm. Gott hat Interesse, Gott möchte, dass wir innerlich wahr sind, dass wir echt werden und dann diese Sache ablegen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz, nur Gott kann das, das kann sonst niemand. Und erneuere mir einen festen Geist. Und dieser Geist, der beeinflusst dann, sein Geist beeinflusst unseren teilweise versauten Geist, dass da Reinigung geschieht, bis hinein ins Unterbewusstsein. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, leg die Maske ab. Das zu wollen, das ist ganz wichtig, mit allem das zu wollen. Ich weiß von ein paar Leuten, auch in der Gemeinde, wo ich das wirklich spüre, die wollen. Und wisst ihr, woran man das in den Willen erkennt, dass man das nicht für sich behält? Ich habe den Eindruck, unsere Gemeinde ist clean. Ehrlich. Also deswegen, ich habe hier nicht irgendwelche 50 pornosüchtige Männer hier vor mir, vor meinen inneren Augen. Also versteht mich richtig. Überhaupt nicht. Aber ich sehe die Statistik, diese Dinge, ja. Aber wenn ich das so sehe, ich habe den Eindruck, unsere Gemeinde ist clean, weil zu mir kommt niemand. Ich sage ganz ehrlich, ich hab zurzeit niemanden in der Seelsorge, der sagt, hey, ich leide unter meiner Pornosucht. Und deswegen sage ich 2 Dinge. Entweder es gibt das Problem nicht in unserer Gemeinde, preis den Herrn, Halleluja. Ja? Oder das Problem ist da in der Gemeinde und du willst es nicht ans Licht bringen. Und deswegen ist dieser erste Punkt extrem wichtig. Sag nicht, ich kann es nicht, wenn du das nur mit dir ausmachst. Du musst es ans Licht bringen. Du musst es mit jemandem besprechen. Mit deinem Hauskreisleiter. Geh zu einem Ältesten, geh zu einem Freund. Es gibt Leute, die hier wirklich Rechenschaft ablegen und das gemeinsam tun. Und sagen, das ist eine eiserne Maske, die kann ich nicht. Ich hoffe, ich habe hier jetzt ein Bild, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist auch dieser Film, den gab es nochmal in den 70er Jahren. Da kommen die Freunde und ziehen ihm diese Maske ab, diese hässliche Maske, die kein Mensch sehen kann. Ja, nach außen ist das alles clean. die ziehen ihnen die Maske ab, die haben den Schlüssel. Und das ist so extrem wichtig. Wir haben eben gehört, nur Gott kann vergeben. Bei ihm haben wir Reinigung, bei ihm haben wir Wiederherstellung. Ganz klar, aber wir haben uns als Gemeinde, dass wir uns einander anvertrauen. Es gibt Leute um dich herum, vertrau dich jemanden an. Ja? Sprich mit jemandem und bring die Sache ans Licht. Das ist so die erste Geschichte. Und die zweite ist, ergreife die Waffenrüstung. Das heißt im Epheser 6, Vers 17, so jetzt hast du diese Maske, dass du sagst, ich möchte in Jesu Namen diese Maske abhaben und Gott vergibt. In dem Moment, wo du ein Gebet sprichst, Gott vergibt. Die Sucht ist vielleicht noch nicht weg, aber Gott nimmt dir diese Maske weg. Und dann geht's los. Und jetzt sagt in Epheser 6, Vers 17 steht, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ich finde das so cool. Hier ist auch von einer Kopfbedeckung die Rede. Jetzt sagt Gott durch Paulus, und jetzt nehmt die neue Maske, die neue Kopfbedeckung, den Helm des Heils und spricht dieses Heil, und das spricht Gott aus über dir. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, dass Jesus unsere Sünden wegwäscht. Das ist immer da. Ja, das ist ein bisschen heftig heute Morgen, aber mir ist es auch wichtig, das aufzuzeigen, diese Fratze der Sünde aufzuzeigen, nochmal neu für uns als Männer. Ja? Und dann aber auch zu zeigen, es ist immer Vergebung da, das Blut Jesu ist immer da. Jetzt im Moment, wenn ich innerlich bete, oh Gott, boah, ich bekenne dir das. Er ist ins Kreuz gegangen dafür, aus Liebe. Und jetzt kann ich diesen Helm des Heils aufziehen und ganz wichtig, wenn du in Sünde fällst oder wenn du auch in der Abhängigkeit drinstehst, als Mensch, der Jesus lieb hat, bist du nicht kein Kind Gottes, du bleibst doch Kind Gottes, aber Gott will, dass du im Sieg drin lebst und diesen Helm des Heils auch anlegst. Und dann greif und halte das Schwert des Geistes. Das ist ganz wichtig für uns, wenn wir erleben, wir haben, oh, Gott hat uns vergeben, ich habe es endlich mal jemand bekannt, ich habe es endlich Jesus bekannt und du fällst wieder rein und jemand tut dir die Maske wieder auf. Und ich darf sagen, und jetzt darf ich das Wort Gottes nehmen, in Römer 6, Vers 11 heißt es, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und ich sagte, okay, ich bin da wieder reingefallen, aber Jesus, du bist mein Herr und ich folge dir nach und ich werde die Sache wieder ans Licht bringen. Ich werde die Sache wieder ans Licht bringen und wenn es wieder passiert, und das ist auch so eine Art Rechenschaft, dann kann ich wieder hingehen und kann sagen, du, ich bin wieder auf die Nase gefallen, lass uns beten und immer wieder. Und da passiert was, da kommt ein Prozess und dann halte an dieser Wahrheit fest, wie es in Kolosser Kapitel 2, Vers 14 steht. Da heißt es, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, Jesus, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte, und das Beispiel ist eine Macht ohne Ende. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In ihm, in Jesus hat Gott den Triumph über sie gehalten. Das ist der Punkt. Gott ist immer stärker. Es entsteht bei uns gerade so eine Initiative und ein paar Männern, die haben das am Herzen, die wollen so eine Zweierschaft beginnen, also so eine Männerarbeit mit einer intensiven Zweierschaft, wo man zusammen betet, wo man zusammen Sport übt, wenn man zusammen was unternimmt und das immer in einer regelmäßigen Basis. Und da ist ein totaler Gewinn. Wir werden in Kürze, denke ich mal, da auch mehr und mehr hören. Und es steht in der Bibel irgendwo, Eisen schärft Eisen. Ja, damit ist gemeint, wir brauchen einander, um uns zu stützen. Oh, irgendwie schwitze ich heute so, ich weiß auch nicht. Gut, ein letzter Punkt, wie gesagt, man kann es nur anstoßen hier. Man kann nicht in 10 Minuten hier diese Hammer-Lösung bringen und jedes freigesetzt und so, aber das sind die Punkte, nach denen ich handle. Und der letzte Punkt lautet, wandle im Geist. Lass Gott für dich kämpfen. Diesen Kampf können wir nicht alleine führen. Wir brauchen Gott, wir brauchen Gottes Geist. Und das ist der Hammer. Gott ist größer. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Und Gott will uns helfen. Auch Gott braucht unsere bedingungslose Bereitschaft, unseren Willen mit allem, was Haut und Haaren hat, uns ihm zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Gott, ich setze alles daran. Und wenn das bedeutet, dass ich meinen PC aus dem Fenster schmeiße, oh, das geht doch gar nicht. Ja? Ja, menschlich gesehen geht das nicht, aber dann muss ich sagen, Gott, da musst du einen Weg finden. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also, das ist der letzte Punkt. Mit dem Punkt möchte ich euch auch eigentlich entlassen. Wandelt im Geist. Ich schaff's nicht allein. Wir zäunen das Pferd manchmal von allein ab. Du hast vielleicht schon zigmal versucht, von dem Thema loszukommen, aber du schaffst es nicht ohne Gott. Du schaffst es nicht ohne die Hingabe an Jesus. Darum haben wir unseren Sixpack. Ja? Gebet, Wort Gottes, Gemeinschaft, geheiligtes Leben, Heiliger Geist und das nach außen zu zeigen. Weil wir sagen, ich schaff's, ich kann nicht als Christ siegreich leben, ohne dass ich mit Jesus lebe. Wenn ich mich nicht bewege, werde ich fett und steif. Wenn ich nur Pommes, Hamburger und Sahnetorten esse, dann tut mir das nicht gut. Das wissen wir. Und wir leben gesund. Wir leben diszipliniert. Aber im geistlichen Leben brauchen wir das auch. Ohne diese Disziplin im geistlichen Leben werden wir versanden. Geht's bergab. Und darum möchte ich uns alle, in erster Linie uns Männer aufrufen, leg die Maske ab. Gott hat dich berufen, deine Position einzunehmen. In deiner Ehe, in der Gemeinde, in der Firma, egal wo das auch immer ist. Und dann können wir einander dienen. Und dann kommt dieser Text. Und ich finde das unmöglich, wenn wir in so eine kranke Gesellschaft manchmal einfach so einen Text nehmen und sagen, so steht geschrieben, das Weib schweige in der Gemeinde und der Mann ist der Boss. Ja? Dann ist hier ein Ungleichgewicht drin. Es müssen erst diese Dinge erledigt werden, damit wir zur Reife geführt werden. Und aus der Reife heraus lesen wir so einen Text und Männlein und Weiblein sagen, ja, Amen, es läuft doch. Versteht ihr? Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen laut werde und schnell rede. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich möchte einfach, dass wir das jetzt mal als ersten Schritt umsetzen. Wir möchten nämlich jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl ist etwas, wo Jesus uns zurückruft in seine Gegenwart. Uns alle, Männer und Frauen. Das ist ja nicht nur ein Thema. Ich habe jetzt in erster Linie die Männer angesprochen. Pornografie kann auch ein Thema bei Frauen sein. Und es gibt auch andere Formen von Abhängigkeiten. Jesus sagt, es gibt drei Mega-Sünden in jedem Leben, von jedem Christen, von jedem Menschen. Geld, Macht, Sex. Und irgendwo hängen wir alle drin und wir brauchen die Freisetzung. Und wir dürfen jetzt, so wie wir sind, als fehlerhafte Menschen zu Jesus kommen, zum Kreuz kommen. Und ich darf sagen, Jesus, du siehst, wer ich bin und wo ich bin. Und er stellt mich wieder her. Er vergibt mir und er sagt, Kopf hoch. Du musst nicht unten. Das ist der Teufel, der haut uns eins drauf und es gibt keine Perspektive mehr. Doch, es gibt eine Perspektive. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizuführen. Und wir werden das jetzt umsetzen, indem wir gemeinsam dieses Mahl nehmen. Wir nehmen Jesus auf im übertragenen Sinn. Das, was er am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gegeben, er hat sein Blut vergossen. Er hat das getan und er sagt zu seinen Jüngern, da war übrigens auch noch Judas dabei und Petrus und die ganzen Konsorten. Und er sagt, nehmt und esst. Nehmt und trinkt. Und er möchte uns ermutigen, heute Morgen wieder ganz neu die Vergebung anzunehmen. Und dann, vielleicht während du das Abendmahl nimmst, schreib in dein Handy eine Notiz, morgen einen Herbert anrufen, ich muss mich mit ihm treffen oder so. Ja? Irgendwas, eine Tat zu tun oder irgendwas in der Konsequenz zu machen. Lass den Heiligen Geist wirken und lass uns das jetzt gemeinsam tun. Komm doch schon mal nach vorne. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und vielleicht stehen wir auf dazu, damit wir ein bisschen locker werden. Jesus, und ich danke dir einfach dafür, dass du uns als Männer und als Frauen geschaffen hast. Herr, und ich sehe, dass wir in einem Dilemma leben. Wir leben in einer Gesellschaft voll mit Wohlstand, mit Rechten, wie wir sie nie vorher gehabt hatten, mit Erfolg. Keine Kriege, keine Hungersnöte. Wir können Millionen von Menschen in unser Land aufnehmen und dennoch überleben wir noch. Und doch sehen wir, es gibt ein inneres Dilemma. Und ich bitte dich für uns, für meine Brüder und meine Schwestern, dass wir wieder zurückkommen zu dir, an deinen Thron. Und ich möchte jetzt ganz besonders auch das über meine Brüder aussprechen, über jeden Einzelnen. Ich habe hier keinen vor Augen, überhaupt nicht. Ich habe hier nicht irgendeine Story gehört, dass ich irgendwo denke, oh, jetzt muss man mal darüber reden, sondern es ist einfach dieser Eindruck, der da ist, dass das ein wichtiges Wort ist. Ich habe diese Maske vor Augen, Herr, diese innere Maske. Du siehst, wo hier Männer sind, die eine Maske aufhaben und deshalb ihr Hauptsein, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen können. Ehemänner, Berufstätige, Leute in Position, Leitungsposition als Mitarbeiter oder einfach als Gemeindeglieder in unserem Freundeskreis und was auch immer. Und wir kommen jetzt zu dir, Jesus. Und das ist so der Hammer, wenn wir zu dir kommen, wenn wir unsere Sünde bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns vergibst und reinigst uns von jeder Ungerechtigkeit. Jetzt im Moment, in dem Moment, wo wir jetzt zu dir kommen, kommst du zu mir, kommst du zu uns, machst das Schloss auf von dieser Maske, ziehst die Maske ab, nimmst mich in deinen Arm und sagst, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe dir vergeben. Und ich möchte diese Macht, deine Macht aussprechen über die Macht Satans. Du hast die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Gott, und du machst hier was völlig Neues. Du stellst hier was her. Und ich sehe, wo hier Menschen, besonders auch Männer, freigesetzt werden. Freigesetzt werden. Und ich möchte dich bitten für die Frauen unter uns, dass sie auch ihre Männer oder die Männer hier in der Gemeinde auch ermutigen und stützen, Männer sein zu können. Und dass wir so gemeinsam unsere Verantwortung wahrnehmen können. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch kommst, wenn diese Vergebung da ist, dass du kommst mit deiner Kraft und uns anrührst und Dinge zeigst und offenbarst. Und unter diesem Eindruck wollen wir jetzt auch gemeinsam das Mahl nehmen. Es ist ein Mahl der Vergebung. Ich muss nicht heilig sein, damit ich das Mahl nehmen kann, sondern ich darf dieses Mahl nehmen als Zeichen deiner Gegenwart, als Zeichen deiner ewigen Gnade, als Zeichen deiner Vergebung. Dass du sagst, ja, ich vergebe dir wieder und wieder und wieder, weil ich dich lieb habe und weil ich möchte, dass du in die Freisetzung hineinkommst. Halleluja. Lass uns jetzt einfach ein Lied singen.